10. Juni 1851, verehrter Herr, auf meine beiden früheren Briefe konnte ich keine erfreulichere Antwort erhalten, als dass Sie den Wechsel der Jahreszeit glücklich überstanden haben. Von Herzen wünsche ich Ihnen ferneres Wohlergehen. Ja, ich befehle dem Frühling, Ihnen alle seine Lieder und Blumen zu senden, seine wärmsten Sonnenstrahlen. Hierzulande streicht die schöne Jahreszeit einher wie ein altes Weib, das um den Tod der Katze trauert. Und da außerdem der Handel schlecht geht, so sieht die ganze Welt aus, als ob sie öffentlich verauktioniert werden sollte. A tout prix, fort mit dem Schaden. Campe habe ich sehr verständlich mitgeteilt, was Reinhard mir in ihrem Angelegenheiten schrieb, indem ich ihm namentlich zu verstehen gab, dass sie in letzter Zeit aus Unmut viele Manuskripte verbrannt hätten. Dies schien ihn sehr unangenehm zu berühren, obgleich er kaum an diesen Vandalismus glauben wollte. Ferner bemerkte ich ihm, dass sie in jüngster Zeit sehr bedeutende Offerten von anderer Seite erhalten hätten, worauf er erwiderte, dass sie kontraktalisch verpflichtet seien, ihm vor Abschluss eines Geschäftes die Vorhand zu lassen und dass er dann freilich sehen müsse, inwieweit es ihm möglich sei, mit anderen zu konkurrieren. Was die verzögerte Herausgabe ihrer Gesamtwerke und sein langes Schweigen anbetrifft, so entschuldigt er Erstere wie bisher durch die schlechten Zeiten. Letzteres mit allerlei Ausflüchten, dass es ihm zu peinlich sei, die lange abgebrochene Korrespondenz jetzt ohne ein persönliches Wiedersehen aufs Neue anzuknüpfen, dass er durch einen Brief, in dem er ihm unwillkürlich etwas Unangenehmes entschlüpfen könne, sie nicht in ihrer Krankheit aufregen wolle und dass er namentlich bisher eine gewisse Unbehaglichkeit ihnen gegenüber empfunden habe, weil sie seinerzeit seinen Jungen nicht zur Taufe gehalten hätten, eine Ehre, um die er sie damals doch so dringend ersucht habe. Über diese Mitteilung musste ich laut lachen. Er schien die Sache aber sehr ernst zu nehmen und meinte, der Knabe, der in der Tat ein allerliebster, gescheiter Bursche ist und dem alten Frappant ähnlich sieht, hätte der Vermittler zwischen ihnen und einer neuen Generation sein sollen. Und es wäre ihm damals ein zu ergötzlicher Gedanke gewesen, wenn der Junge ihren Namen erhalten hätte und von ihnen aus der Taufe gehoben worden sei. Um das Vaterherz nicht zu beleidigen, ließ ich mich nicht weiter über diesen Punkt aus, gab ihm aber die Versicherung, dass sie sich seinerzeit auf das teilnehmendste nach seinem Sohne bei mir erkundigt hätten und das lebendigste Interesse für ihn zu empfinden schienen. Wenn sie nicht in Person zur Taufe gekommen, so sei daran gewiss nur ihr Gesundheitszustand schuld und keineswegs sei der Umstand wichtig genug, um sie jahrelang ohne Brief zu lassen. Das Ende vom Liede war, dass er wiederum heilig versicherte, sie Anfang Juli besuchen zu wollen, indem er mich bat, dieses aber ihrer Schwester nicht mitzuteilen, was ich auch, um alle Unannehmlichkeiten zu vermeiden, unterlasse. Diese Reise nach Paris scheint in der Tat endlich zustande kommen zu sollen. Neulich hat Campe an einen Bekannten geschrieben und ihn um sein Geleit auf der großen Tour ersucht. Das Buch Bülows über Heinrich von Kleist legte er mit dem Bemerken zurück, dass er es ihnen persönlich überbringen wolle. Mehr als alles andere ist mir aber der Umstand wichtig, dass Campe nach der Versicherung seiner Leute große Pantoffeln für seine Reise bestellt hat. Bei allen anderen Völkern würde dies ein Beweis sein, dass jemand ruhig zu Hause zu bleiben gedenkt. Wenn aber ein Deutscher seine Pantoffeln anzieht, so kann man gewiss sein, dass er etwas sehr Großes im Schilde führt. Übrigens wird Campe mit der Zeit alt, und wenn er sein Silberhaupt am Fenster zeigt, da meint man von der Straße aus nicht anders, als den würdigsten Dorfpastor zu sehen. Der Autor des Schief Levinche ist ein Herr Schiff, der einer ihrer alten Bekannten sein soll. Er abenteuerte viel in Böhmen und Polen und schrieb außer obiger Novelle ein Werk Luftschlösser. Seit ich das Schief Lewinche las, muss ich stets daran denken, ob es nicht möglich sei, dass Levin Schücking, der Redakteur des Feuilletons der Kölnischen Zeitung, aus der Ehe zwischen Schief Lewinche und Marianne Lieb hervorgegangen. Ja, ob er nicht gar das Schief Lewinche selbst sei. Levin Schücking, der recht eigentlich die mittelmäßige literarische Clique in den Rheinlanden vertritt und vor allem anderen Gutzko als Größe zu haben sucht, eiferte nämlich in Gesellschaft seiner adligen Frau, der blaustrümpfigen Geborenen von Gall aus Österreich, stets gegen die Juden und reinigte sich sogar einmal in einer großen Erklärung in der Kölnischen Zeitung wegen der Verdächtigung, dass er selbst ein Israelit sei, indem er zu beweisen suchte, dass er einer der ältesten römisch-katholischen Familien der Stadt Münster entsprossen. Wenn der Mensch nicht gar zu unbedeutend wäre, so sollte man eigentlich eine Untersuchung anstellen, ob mein Verdacht in Betreff der Novelle von Schiff nicht gegründet sei. Jedenfalls könnte diese Abhandlung heitere Folgen haben. Hier in Deutschland und speziell in Hamburg passiert jetzt weiter nichts, als dass die Österreicher bisweilen einen Literaten durchprügeln, was vor der Nachwelt zu entschuldigen sein mag, oder dass sie einen guten Bürger oder ein Bürgermädchen totschießen, was selbst unter diesem bleiernen Regenhimmel die sanftesten Philister in Zorn bringen kann.
Wenn ich die Sache recht bedenke, so möchte ich mich fast ärgern. Ja, so etwas ärgert jeden Biedermann sehr.
Aus den parlamentarischen Reden des Abgeordneten Bassermann.
Ein kürzlich in Berlin erschienenes Werk, Parlamentarische Größen von Rogge, dürfte Sie interessieren. Es führt als Motto den Ausspruch Dahlmanns, niemand ist verpflichtet, ein großer Mann zu sein.
Ein Ausspruch, mit dem sich heute alle großen Männer Deutschlands zu trösten pflegen. Deutschland ist in der Tat das humoristischste Land von der Welt, aber ich versichere Ihnen, dass einiger Mut dazu gehört, um sein Publikum aufzusuchen. Jetzt schreiben? Wofür? Wenn die Weltgeschichte den Leuten die Hälse bricht, da ist die Feder überflüssig. Ja, während wir dem Grabe entgegengehen, messen sich die großen Völker rings um uns herum in immer neuen Unternehmungen, in immer größeren Taten. Während wir Tote und Verrückte auf den Markt bringen, liegt in London die ganze Welt offen in ihren schönsten, herrlichsten Produkten. Durch den Atlantik halten Briten und Amerikaner ihre großen Wettrennen. Wer New York oder Liverpool in 10 Tagen erreiche oder in 9 Tagen und so viel Stunden. In Kalifornien ist ein mächtiges Reich entstanden in 2 Jahren. Die Produktion der australischen Küste ist in kurzer Zeit so sehr gesteigert, dass schon jetzt die Wolle unserer Antipoden das Produkt der adligen Schafzüchter im Herzen von Sachsen und Schlesien zu verdrängen anfängt. Mit jedem Tage rücken die russischen Eisenbahnen dem Baltischen und dem Schwarzen Meere näher. Das Gold des Ural muss die Wege bahnen, auf denen bald der Bodenreichtum des Innern Russlands nach allen Richtungen dringen wird, um in einer Konkurrenz auf Leben und Tod den deutschen Ackerbau zu vernichten. Was die Eisenbahnen auf dem Festlande zurechtbringen, vollendet seit der Abschaffung der englischen Navigationsakte die Ausdehnung der Segelschifffahrt auf allen Meeren, so dass bald die Produkte des Mississippi ebenso rasch und billig in unsere Häfen eintreffen werden wie die Produkte des eigenen Landes. Dann beginnt der große Kampf. Nicht der Kampf des Christentums mit dem Heidentum, der Welfen mit den Ghibellinen, der Whigs mit den Tories. Nein, es heißt der Kampf zwischen dem Golde des Ural und dem Golde Kaliforniens. Kampf zwischen russischem und amerikanischem Getreide. Kampf zwischen amerikanischem und deutschem Korne. Kampf zwischen australischer und deutscher Wolle, Kampf zwischen der Baumwolle und dem Flachs, Kampf zwischen den westindischen Kolonien und der deutschen Runkelrübe. Und in diesem Zusammenstoß, in dieser Völkerwanderung, nicht der Zimbern der Goten und der Hunnen, nein, der Korn, der Kaffee und der Wollsäcke, ja, in diesem unerhörten Wettstreit der Produktion jungfräulicher Länder, werden die alten Reiche der Franken und der Germanen ausgesogen bis auf die Häfen, verschuldet bis über die Ohren, sich vergebens anstrengen. Land, Lage, Wissenschaft, neue Einrichtungen geltend zu machen. Der Preisunterschied wird stets zu Ihrem Nachteil sein, und wenn Sie der Preisunterschied immer entschiedener dazu zwingt, die Produktionskosten zu ermäßigen und der Hunger, der Vater der Revolutionen, die Könige geschlachtet, den Adel gefressen haben wird, dann werden wir doch wahrscheinlich noch in der großen Völkerschlacht der Konkurrenz überwunden und vernichtet, so dass nach Jahren vielleicht von ganz Deutschland nichts anderes übrig bleibt als die Hegelsche Philosophie und ein Band ihrer Gedichte. Dies ist der einzige Trost, den ich Ihnen bieten kann. Mit aufrichtigen Wünschen für Ihr Wohlergehen, Ihr Georg Werth. Punkt.